Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 11.12.2025. Willkommen zum 52. Mikrogespräch. Heute soll es um den Wandel des Automobils gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Frank Sieren.
Hallo.
Guten Morgen. Ja, das Automobil ist im Wandel. Ist ja eigentlich so eine komische Aussage, aber der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektroantriebe beschränkt sich nicht nur auf den Antrieb, wie wir festgestellt haben in den letzten Jahren, sondern das Auto wird zu etwas Neuem. Zumindest wirkt es so, wenn man nach China schaut, oder trügt mich da mein Eindruck?
Nein, das Auto wird in vielerlei Hinsicht neu. Und ich glaube, die tiefste Disruption ist eigentlich der Übergang zum autonomen Fahren. Das heißt, erst wurde man das Pferd los und hat es durch einen Verbrenner ersetzt, das lästige Pferd. Und jetzt wird man den lästigen Menschen los, der nämlich unkonzentriert ist, im Zweifel alkoholisiert, auch sonst leicht abgelenkt ist. Und den löst man jetzt ab zum Gunsten des autonomen Fahrens. Und dadurch verändert sich eigentlich die Nutzung des Autos komplett. Das Fahren tritt in den Hintergrund und die Lounge, mal so allgemein formuliert, tritt in den Vordergrund.
Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln beim autonomen Fahren, weil ich habe gestern eine Polizeimeldung gelesen. Da hat eine Mutter ihren einjährigen Sohn quasi zwischen ihre Beine gesetzt beim Fahren, hat dem das Lenkrad in die Hand gedrückt und selber auf dem Handy darum getipselt.
Ja, das ist dann die Vorform des autonomen Fahrens.
Genau.
Die ist aber ähnlich unzuverlässig, weil immer noch ein Mensch am Ende steht. Und das ist ja beim autonomen Fahren anders. Alle Studien dazu kommen zum Ergebnis, dass das autonome Fahren viel, viel sicherer ist als das menschliche Fahren, selbst wenn noch menschlich gefahrene Autos dazwischen sind.
Im Bereich autonomen Fahren ist China führend oder sind, ja, wer ist wir, ne, wenn ich sage?
Also Waymo hat etwa 2000 Autos auf der Straße, die fahren geofenced. Also die fahren in einem abgegrenzten Bereich und dürfen auch nur dort fahren. Und Huawei, das ist ein Hersteller in China, allerdings der führende, die haben über 1 Million Privatfahrzeuge im Alltagsbetrieb unterwegs. Und diese Fahrzeuge können eigentlich überall in China herumfahren und könnten theoretisch, wenn sie mal schnell die Verkehrsschilder und sonstigen Neuheiten in einem neuen Land lernen, dann auch sofort in diesem neuen Land fahren, weil sie eben nicht kartengebunden sind, sondern hauptsächlich sich über Sensoren orientieren, also über LiDAR, Radar, Kameras und so weiter und so fort.
Also auch die volle Palette an Technik, die es da zur Verfügung gibt. So, wenn ich mich erinnere, war Elon Musk Tesla Gründer und Mitbesitzer nur noch, in Anführungszeichen. Ja, der Meinung, es würden Kameras reichen für das autonome Fahren.
Genau, das hat sich inzwischen rausgestellt, das ist ein bisschen wenig, weil die Kameras natürlich verschmutzen und dann die Sicht eingeschränkt ist. Also ganz einfach gesagt, während Radar- und LiDAR-Systeme auch bei schlechtem Wetter und Regen oder Schnee sehr, sehr gut sehen können oder auch bei Nebel.
Also jetzt haben wir aber schon festgestellt, in den USA gibt es immerhin schon mal autonomes Fahren und Versuche dahingehend.
Es gibt auch schon autonomes Fahren in Deutschland, aber das ist eher in der Stufe des assistierten Fahrens. Also es ist ja auch, die ein oder anderen Fahrsysteme sind auch, ich glaube jetzt sogar bis 120 Kilometer auf der Autobahn zugelassen. Aber ein System, das unter allen Bedingungen, also in einer Altstadt ebenso wie auf einer Autobahn, bei Stop and Go genauso wie auf einer einsamen Straße in den Bergen funktioniert, das gibt's eigentlich in der Form in Deutschland noch nicht. Und da sind die Chinesen mit doch relativ großem Abstand führend.
So, jetzt sind wir so schnell hier in diesen Podcast reingesprungen, dass ich ganz vergessen habe, dich vorzustellen oder zu fragen, was du machst und was du tust. Du bist Journalist und hast unter anderem ein Buch geschrieben, das uns hier so ein bisschen als Grundlage auch für den Podcast dient.
Das heißt Der Autoschock, und ich habe etwa ein gutes Jahr mich intensiv mit den chinesischen Autoherstellern beschäftigt. Und das ist eigentlich das erste Buch weltweit, dass das mal so ein bisschen zusammenfasst, was da in China passiert. Das Ergebnis hat mich doch ein wenig erschrocken gemacht, weil ich dachte am Anfang, naja, in manchen Bereichen sind die Chinesen besser, Vernetzung natürlich, aber auch autonomes Fahren und bei den Batterien. Aber in anderen Bereichen sind wir noch vorne. Es stellt sich aber heraus, dass die Chinesen eigentlich in fast allen Bereichen, also auch die Produktionseffizienz, das Zuliefermanagement und solche Sachen, inzwischen besser sind und vor allem billiger sind als die Deutschen. Das ist eine ganz große Herausforderung, vor der wir da stehen, weil wir damit in einer Situation sind, dass unsere letzte zentrale Industrie in Europa, kann man sagen, aber vor allem in Deutschland, eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und das merkt man ja auch an den Zahlen der Autohersteller. Gewinneinbruch bei Porsche zum Beispiel, also selbst bei Porsche 94%. Die Marge ist runter von 20% auf 2%. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich nicht nur ein Autobuch, sondern da geht es tatsächlich um die Zukunft Deutschlands.
Weil die Automobilindustrie in Deutschland ein so wichtiger, ja, Faktor ist für die Wirtschaft.
Genau. Und weil vorher hatten wir ja sozusagen immer Nachfolgeindustrien. Wir haben mit der Kohle aufgehört oder mit der Textilindustrie, da kam was Neues. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, was wir als nächstes machen können.
Naja, vielleicht können wir ja Autos weitermachen, wäre ja so meine erste Idee. Nur unter veränderten Wettbewerbsbedingungen, was dann bedeutet, dass man vielleicht nicht mehr so viel verdient, wie man bisher daran verdient hat.
Naja, aber das Problem ist natürlich, wenn sich die These bewahrheitet, dass das Auto nur ein großes Gadget ist, dann geht das Auto den gleichen Weg wie der Fernseher, wie die Spiegelreflexkamera, wie das Smartphone, wie das Notebook. Also die wurden erst im Westen entwickelt und produziert und inzwischen werden sie meistens in Asien entwickelt und produziert, vor allem in China.
Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Grundlage für all die Veränderungen, die wir jetzt haben, ist ja durchaus der Elektroantrieb, der wiederum dazu führt, dass wir eine fette Batterie in den Autos haben und dadurch ein komplett neues Anwendungsspektrum sich auch für die Autos selber ergibt. Inklusive ja auch dem autonomen Fahren, was ja recht viel Prozessorleistung verbraucht.
Das kann man so sagen, aber eigentlich muss man es fast umgekehrt sehen. Der große Schritt ist das autonome Fahren, weil wenn das Auto autonom fährt, dann ist auch die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen, wie lade ich meine Batterie, hinfällig, weil nämlich das Auto nachts oder wenn es nicht gebraucht wird, selbst in irgendeine Tiefgarage fährt oder in irgendeinen Wald und sich dort auflädt und aufgeladen morgens wieder zurückkommt. Das heißt, wir fokussieren uns noch viel zu sehr auf den Elektroantrieb. In China ist da eigentlich schon ein Haken dran. Und man hat das gemacht, weil der Handlungsdruck in China viel größer ist als im Westen. Nämlich die Städte sind sehr überfüllt. Man wollte also die Umweltverschmutzung verringern. Man wollte den Geräuschpegel verringern in diesen Megastädten. Das ist auch auf dramatische Art und Weise gelungen. Und was fast noch wichtiger war, die chinesische Regierung wollte die Abhängigkeit von Erdöl verringern. Das heißt, bei Batterien kann man sich ja entscheiden, wo die Energie herkommt. Da kann man auch nachhaltige Energien benutzen, also Solarenergie, Windenergie oder Wasserenergie. Und damit sinkt die Abhängigkeit vom Öl. Das ist also auch ein geostrategisches Thema. Und deswegen hat die chinesische Regierung zusammen mit vielen Privatunternehmen dieses Thema seit etwa 20 Jahren sukzessive vorangetrieben mit einem sehr, sehr klaren Ziel, eben die Batterien alltagsfähig zu machen. Wir haben das im Grunde unterschätzt. Wir haben die Innovationskraft der Chinesen unterschätzt. Wir haben uns selber so ein bisschen eingeredet, dass China die Fabrik der Welt ist, also im Grunde das baut, was wir entwickeln und erfinden. Und haben dann immer gesagt, über Jahrzehnte hinweg, ja, der Chinese kann das schön bauen, aber der Chinese in Anführungszeichen ist eben nicht kreativ und innovativ. Und damit haben wir uns im Grunde selbst in eine Technologiefalle begeben, weil es dazu geführt hat, dass wir die Wettbewerber unterschätzen und bis heute unterschätzt haben. Es ist also nicht so, dass die Chinesen heimlich die E-Batterien und das E-Auto entwickelt haben, sondern das war immer offiziell in 5-Jahresplänen. Nur wir haben es ihnen nicht geglaubt. Wir dachten, das ist kommunistische Propaganda. Nicht alle. Es gab Ausnahmen. Zum Beispiel Warren Buffett hat 2008 bereits 240 Millionen US-Dollar in BYD investiert. BYD ist heute der führende E-Auto-Hersteller der Welt. Nur wir haben gedacht, wir sind so gut, dass wir auf Dauer die Innovationsrichtung und die Innovationsgeschwindigkeit bestimmen können. Und jetzt hat sich gezeigt, das ist nicht so, sondern jetzt bestimmen andere die Richtung und die Geschwindigkeit. Und das sind im Autobereich eben die Chinesen.
Wie kommt denn das? Also du steigst ja in dem Buch schon damit ein, dass du mit einem Automanager redest, der jetzt in der Beratung, glaube ich, tätig ist und der dann auch damals vor Ort war. Ich meine, die haben das ja gesehen vor Ort. Die wussten auch, in welche Richtung die chinesische Regierung ihre Unternehmen drückt. Und trotzdem hält sich ja diese Story, dass man irgendwie nach Corona mal dahin gereist sei und dann hätte man es gesehen. Aber man hat ja trotzdem die ganze Zeit Leute vor Ort gehabt. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass das niemandem aufgefallen ist. Ne?
Erstmal ist es den Leuten vor Ort aufgefallen. Die haben das auch nach Deutschland berichtet, aber da hat es niemand ernst genommen. Also da gab es nochmal einen Unterschied zwischen den deutschen Managern in China und den deutschen Managern in Deutschland. Und dann muss man sagen, war halt die Situation lange so, und zwar über viele Jahrzehnte, dass die chinesischen Autohersteller keine Rolle gespielt haben. Im Übrigen auch nicht die Joint Venture Partner. Überwiegend staatliche Unternehmen. Es ist ja so, dass die deutschen Autohersteller gezwungen wurden von der chinesischen Regierung, Joint Venture einzugehen, also Gemeinschaftsunternehmen, in denen sie viele Jahre lang sogar nur die Minderheit hat. Und man ist von der These ausgegangen, dass man denen das langsam beibringt und hat halt dann gedacht, naja, irgendwann werden die vielleicht doch in der Lage sein, genauso gute Autos zu bauen. Tatsächlich kam der Innovationsschub aber nicht von der Technologie, die wir transferiert haben an die Staatsunternehmen wie BAIC in Peking, SAIC in Shanghai, sondern der große Innovationsschub kam eigentlich von Unternehmen, die keine westlichen Partner hatten, sondern sozusagen es auf eigene Faust probiert haben und zum Teil dann eben auch auf Innovationserkenntnisse aus anderen Bereichen zurückgreifen konnte. Ein Beispiel ist Xiaomi, das ist eigentlich ein Smartphone-Hersteller, Tablets und andere Gadgets, so auch so Geräte, die man im Haushalt braucht. Und die haben sich irgendwann entschlossen, dann Autos zu bauen und haben sehr schnell gesehen, dass die Art und Weise, wie die Deutschen entwickeln und Autos bauen, sehr umständlich und sehr langsam ist und haben dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir bauen einfach ein Smartphone auf Rädern. Das heißt, wir nehmen unser Know-how und bauen mit unserem Know-how und unserer Fertigungsinnovation, die beim Herstellen solcher Gadgets entstanden ist, ein Auto. Und tatsächlich ist es ihnen da gelungen, einen Porsche-Killer zu bauen. Das ist ein Zitat, das ADAC, im Grunde ein Auto so ähnlich wie ein Porsche, der übrigens auch den Rundenrekord auf dem Nürburgring lange gehalten hat, bevor er jetzt von einem anderen chinesischen Auto abgelöst wurde. Der Rundenrekord für Viertürer. Das ist also ein Auto, so ähnlich wie ein Porsche Taycan. Der kostet aber nur 35.000 Euro, während der Taycan über 100, 110.000 Euro kostet. Und da sind noch nicht alle Extras drin. Und so hat es dieses Unternehmen Xiaomi geschafft, in 19 Monaten Break-Even zu machen. Kürzlich, es war glaube ich letzten Monat, haben sie den Break-Even geschafft. 19 Monate nur zum Vergleich. Tesla hat dafür 10 Jahre gebraucht. Und das ist eben sozusagen die Geschichte, die dahinter steckt. Und deswegen kam das für viele traditionelle deutsche Automanager so überraschend, weil die Innovation an Stellen stattfand, wo sie nicht hingeguckt haben. Sondern sie haben immer auf ihre Joint Venture Partners geguckt und haben gesehen, naja, die packen es immer noch nicht und haben sich dann beruhigt zurückgelehnt. Und tatsächlich ist es so, dass viele der Joint Venture Partner, nicht alle, also SAIC in Shanghai ist eine Ausnahme, aber viele der staatlichen Joint Venture Partner sind jetzt in ähnlichen Schwierigkeiten wie die deutschen Autohersteller, weil sie es eben immer noch nicht schaffen, wettbewerbsfähige Autos zu bauen. Und zum Beispiel der Partner von Mercedes in Peking, BAIC, der hat sich jetzt mit Huawei zusammengetan. Auch so ein Smartphone-Hersteller, 5G-Spezialist, der zusammen mit verschiedenen Herstellern jetzt Autos entwickelt und sehr erfolgreiche Autos auf den Markt gebracht hat. Das heißt, BAIC, der Partner von Mercedes, obwohl die 10% an der Muttergesellschaft Mercedes haben, baut jetzt lieber ein Auto zusammen mit einem chinesischen Partner als mit Mercedes, weil sie das Gefühl haben, dass sie da die besseren Autos kriegen. Und das ist eben eine dramatische Veränderung in dieser Autoindustrie. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir mit dieser Situation fertig werden und wie wir wieder in die Vorderhand kommen, wenn das überhaupt noch möglich ist.
Also bei Xiaomi will ich mal nur kurz darauf hinweisen, müssen wir nicht groß diskutieren. Da gibt es durchaus Fragezeichen bei der Bilanz oder bei der, wie die Margen da zustande kommt, weil sie aktuell mehr Autos ausliefern, als sie verkaufen einerseits, und das andere ist, der Gewinn kommt quasi aus der Premium-Linie. Also da kann man auch immer noch ein bisschen hin und her schieben.
Also Premium-Linie weiß ich nicht, weil die haben ja nur zwei Autos. Also, und die sind beide Premium. Eigentlich kann man das abkürzen und sagen, den Gewinn haben sie schon allein durch den Aktienkurs, durch den gestiegenen Aktienkurs. Da muss man gar nicht mehr über das Auto nachdenken. Wenn man anschaut, was mit dem Aktienkurs passiert ist, seitdem sie Autos bauen, dann ist das so oder so eine Geschichte, die sich finanziell lohnt. Das muss man leider sagen, und ich habe mir die Produktionen angeguckt, das sind sogenannte Dark Factories. Das heißt, da hat man praktisch gar keine Mitarbeiter mehr, sondern Dark Factories deswegen, weil sie die Roboter, die da bauen, kein Licht mehr brauchen und auch es muss auch nicht geheizt werden, und da laufen noch so 20 Leute rum, die das Ganze überwachen. Das sind natürlich Fabriken von einer Effizienz, wo wir kaum mithalten können.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Eine der weiteren Innovationen, die wir da sehen, dass diese Autoproduktion in China tatsächlich zunehmend so dermaßen automatisiert ist, dass man selbst in China da kaum noch Arbeitsplätze für braucht, was ja auch nichts Gutes für die Zukunft heißt, ne?
Das wissen wir nicht, ob es nichts Gutes für die Zukunft heißt. Das nehmen wir vorschnell an. Wir wissen, weil die Bevölkerung ja schrumpft, die chinesische. Also die einen sagen, China gerät in Schwierigkeiten, weil die Bevölkerung schrumpft. Die anderen sagen, China gerät in Schwierigkeiten, weil sie immer weniger Leute brauchen, die sozusagen durch die Automatisierung die arbeiten.
Ich meinte das gar nicht so sehr für China. Ich meinte das eher für die Arbeitsplätze in Deutschland, weil das natürlich einen Preisdruck in den Markt reinbringt.
Das ist natürlich ein anderes Thema. Also in China, um das nochmal zu Ende zu führen, kann es durchaus sein, dass die Automatisierung und die Schrumpfung der Bevölkerung sozusagen Hand in Hand geht und man dann am Ende froh ist, dass man nicht so viele junge Leute hat, die Arbeit suchen und denen man Arbeit geben muss. Dann ist die Frage nur, wer zahlt die Renten? Da gibt es im Moment Überlegungen, einfach die Roboter zu besteuern. Die Alten sind nur dann ein Problem, wenn sie keine Kohle haben. Ansonsten sind das ganz tolle Konsumenten. Das ist so eine Überlegung, in die es im Moment geht. Und wenn das nicht reichen sollte, also wenn man dann doch zu wenig Arbeitskräfte hat, kann China immer auch noch mal zu einem Einwanderungsland werden, weil das ja heute nicht ist. Für Deutschland oder für Europa ist die Situation schwieriger. Also erstmal würde ich sagen, liebe Chinesen, ihr habt uns damals gezwungen zu lokalisieren. Das heißt, die Autos, die in China verkauft werden, auch in China zu bauen und die Zulieferer auch in China anzusiedeln. Ihr habt sicherlich großes Verständnis dafür, wenn wir das jetzt auch so machen und festlegen, jedes in Europa verkaufte chinesische Auto soll auch in Europa hergestellt werden. Diesen Trend gibt es ja schon durch die Zölle. Das kann man auch nochmal verschärfen. Und da haben die Chinesen eigentlich jetzt nicht wirklich ein handfestes Argument dagegen. Wir sehen auch schon die ersten Entwicklungen. Zum Beispiel Chery hat ein Nissan-Werk jetzt übernommen in Barcelona. BYD hat ein Werk fast fertig in Ungarn. Geely ist sowieso über Volvo in Europa. Das heißt, die fangen jetzt an zu lokalisieren. Das Ganze hat nur, und das sehen wir jetzt sehr deutlich, ein Problem, nämlich sie produzieren in Europa, aber eben nicht in Deutschland oder Frankreich oder der Schweiz, weil es so teuer ist. Es gibt Produktionen in Graz bei Magna, da produzieren zwei Hersteller, glaube ich, aber Deutschland und Frankreich gehen derzeit leer aus. Das ist natürlich dann ein weiteres Problem. Also selbst wenn wir die Zollhürden aufbauen, bedeutet das nicht, dass die Arbeiter am Band in Deutschland auf jeden Fall weiter Arbeit haben. Selbst wenn nicht mehr so viel deutsche Autos verkauft werden, könnten sie ja dann chinesische Autos produzieren. Aber die werden derzeit eben nicht in Zentraleuropa hergestellt. Also eine ganz schwierige Situation, da muss man nicht drum herum reden.
Naja, und dann kommt aber trotzdem ja noch oben drauf, dass selbst wenn es dann irgendwann in Deutschland ist, die Gefahr, dass da eine vollautomatisierte Produktion steht, natürlich trotzdem da ist, ne?
Die Gefahr kommt noch oben drauf. Auch da könnte man natürlich die Hersteller zwingen, einen gewissen Anteil an Arbeitnehmern zu beschäftigen. Das ist durchaus denkbar, aber wahrscheinlich auf Dauer nicht nachhaltig.
Ja, ich kenne das aus Indonesien. Da war dann die Entscheidung diverser chinesischer Konzerne, okay, dann produzieren wir es in China und bringen es nach Indonesien.
Naja, wenn das geht, wenn es nicht geht, dann ist das natürlich schon unter Umständen Situationen, wo auch dann die Chinesen sagen, naja gut, dann machen wir eben etwas geringere Automatisierung als in China. Dadurch wird der Preis höher. Das hilft wiederum den deutschen Herstellern. Das ist natürlich aber ein massiver Eingriff in den Markt. Was ganz klar ist, wer ganz klar profitiert von dieser Entwicklung, das dürfen wir auch nicht vergessen, sind die Konsumenten. Die kriegen mit Sicherheit immer billigere Autos mit immer besserer Ausstattung. Und schon jetzt ist man bei einem Polo-ähnlichen Auto von BYD ist man bei 8.000 Euro.
Ja, also ich glaube, es wird immer einen Luxusbereich geben. So sind wir Menschen, glaube ich, einfach gestrickt, dass es den geben wird. Aber diese hohen Margen, die man ja auch im Massengeschäft hatte bisher, also die sind damit passé.
Aber da beim Luxusbereich ist zumindest in China die erstaunliche Entwicklung, dass der Luxusbereich praktisch von chinesischen Herstellern bereits übernommen wurde. Also das meistverkaufte Premium-Fahrzeug ist ein Fahrzeug von Ceres, einem relativ unbekannten chinesischen Hersteller, und Huawei, das heißt Aito, das ist ein großes SUV.
Elektroautos.
Elektroauto, ein großes SUV. Dann gibt es noch eine, schon auf dem Bentley-Niveau, gibt es ein Fahrzeug, das heißt Maestro, auch von Huawei mit einem anderen Partner. Und wie gesagt, Xiaomi ist auf der Porsche-Ebene unterwegs und die Porsche-Verkäufe sind nicht nur in China, aber vor allem in China wirklich dramatisch eingebrochen. Das ist etwas, wenn man nicht vor 5, 6 Jahren gefragt hätte, ob das denkbar ist, dass eine Marke wie Porsche in China so schnell verglüht, hätte ich das ausgeschlossen. Das ist für mich eine ganz große Überraschung, vor der ich wirklich stehe wie ein Kind vorm Weihnachtsbaum und mir das nicht erklären kann, weil ich hätte immer gesagt, naja, bis so eine Marke wie Porsche sich relativiert, das dauert 15, 20 Jahre.
Liegt es nicht auch am fehlenden Angebot? Also geiler Elektro-Porsche für einen ordentlichen Preis?
Naja, ich sag mal so, ja, aber es liegt auch daran, an etwas viel Einfacherem, nämlich Chinesen fahren lieber chinesische Autos natürlich. Deutsche fahren lieber deutsche Autos, Japaner lieber japanische. Und das habe ich schon sehr lange gesagt. Ich habe gesagt, es wird ja nicht auf Dauer so sein, dass Chinesen am liebsten deutsche Autos fahren. Und das hat sich halt jetzt geändert. Und das chinesische Auto verkörpert natürlich jetzt auch diesen Nationalstolz. Man darf ja nicht vergessen, China gibt es 22 Jahrhunderte. Also sie sind 200 vor Christus ist als Nation entstanden. Die meisten Jahrhunderte, die allermeisten, waren sie eine hochinnovative Weltmacht. Nur Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie dann aus einer Überheblichkeit heraus die industrielle Revolution in England, später dann in Deutschland verschlafen und sind dann eingebrochen und sind in eine tiefe Krise geraten. Die waren bei 30% Anteil an der Weltwirtschaft, sind dann runter unter 2 und sind eben jetzt wieder bei 19-20% Anteil. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, dieses chinesische Auto, das dann auch noch weltweit führend ist, dass man wieder wer ist. Ja, wenn man so in so eine Krise gerät, das gilt für Menschen ebenso für Firmen wie für Nationen, tut man alles dafür, um wieder dahin zu kommen, wo man mal war. Und diese E-Autos sind im Grunde ein Zeichen dafür, dass man sehr, sehr viel geschafft hat, auf diesem Weg wieder eine führende Weltmacht zu werden. Und deswegen kaufen die, ich sage mal, 50- bis 60-Jährigen, für die war das deutsche Auto ein Statussymbol. Ja, wer es geschafft hat in China, auch wieder diese Erfolgsgeschichte, der konnte sich ein solches deutsches Auto leisten. Die 30-Jährigen, für die ist es wichtiger, dass dieses Auto aus China kommt und eben ein Teil dieser großen Aufstiegsbewegung ist. Und deswegen wird es für die deutschen Luxusmarken sehr, sehr schwierig, da wieder reinzukommen. Audi hat sich komplett abgemeldet aus dem chinesischen Markt, war jahrzehntelang die Premium-Marke. Die chinesische Regierung, der Staatspräsident haben viele, viele Jahre lang Audi A8 gefahren, bevor sie dann auf die rote Fahne umgestiegen sind, ein traditionelles chinesisches Auto. Da haben sie sich den Chefdesigner von Rolls-Royce eingekauft und der hat daraus für den Staatspräsidenten eine Art Beast gemacht, also Beast ist der Cadillac des amerikanischen Präsidenten. Auch da wieder das Thema Nationalstolz. Und das darf man nicht unterschätzen und das macht es für uns so schwierig. Das heißt, wenn wir jetzt in China Autos verkaufen wollen, dem wichtigsten Wachstumsmarkt der Welt, dann reicht es nicht, wenn unsere Autos genauso gut sind und genauso preiswert sind. Sie müssen preiswerter sein, damit wir in diesem Markt eine Rolle spielen und am besten auch noch besser. Aber das ist sehr schwierig.
Ja gut, aber ich würde ja erstmal mit dem Angebot anfangen, ne? Also ich will das jetzt ja, noch das nicht so ein, ganz gehen lassen.
Das ist ein gutes Argument.
Es gibt ja kaum.
Es gibt kaum was. VW hat jetzt eine ganze Menge in der Pipeline nächstes Jahr. Die haben ja ihre Produktion komplett umgestellt in China für China in der Provinz Hefei. Da sind jetzt eine ganze Menge Fahrzeuge in der Pipeline. Audi hat jetzt gerade ein E-Auto hier auf den Markt gebracht. Das läuft jetzt leider nicht so gut. Das hat im Grunde der Joint Venture Partner SAIC hauptsächlich entwickelt. Das ist dieses Audi, wo es keine Ringe mehr, gibt.
Auch mit veralteter Technik, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Technik veraltet ist, sondern es ist im Grunde, da kommt, ich würde schon sagen, dass das Auto einigermaßen auf technischem Niveau ist und auch vom Design. Aber es ist eben dann die Frage, warum soll ich einen Audi kaufen? Und das ist eben diese große Herausforderung. Da kann es wieder eine Renaissance geben. Das kann durchaus passieren. Aber das Argument, das ich jetzt von dir gehört habe, zu sagen, man muss erstmal Autos in der Pipeline haben, das ist natürlich ziemlich unschlagbar.
Das ist wirklich das, womit ich auch am größten ein Problem habe, weil in Deutschland führt man immer noch die Debatte, wir müssen den Verbrenner und wenn wir den nochmal 5 Jahre länger laufen lassen, dann wird alles gut und dann helfen wir der Industrie und so weiter. Aber für mich sind das halt die völlig falschen Debatten und ich denke schon, dass diese Debatten hier in Deutschland dann auch einen Einfluss auch auf dieses Verhalten in China immer noch haben, weil da ja auch deutsche Manager sitzen, ne?
Ja gut, diese Debatten, also das Verrückte ist ja, dass China es auf 50% E-Auto-Anteil bei den Neuanmeldungen geschafft hat, ohne ein Verbrenner aus. Das heißt, es gibt kein Verbrenner aus in China, sondern die chinesische Regierung hat gesagt, wir wollen den Leuten nicht etwas verbieten, sondern wir wollen die Auswahlmöglichkeit der Kunden erhöhen. Ich finde das strategisch sehr, sehr geschickt.
Clever.
Clever, weil ich sage mal, wenn ich mehr Auswahl habe, fühle ich mich besser. Wenn mir meine Regierung sagt, pass mal auf, das E-Auto ist noch ein bisschen teuer, wir subventionieren das ein bisschen, sodass es auf Augenhöhe oder vielleicht ein bisschen besser als der Verbrenner auf dem Markt sich bewährt. Aber wenn du möchtest, kannst du auch einen Verbrenner kaufen. Das ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn mir jemand sagt, wir schaffen den Verbrenner ab und du musst jetzt ein E-Auto kaufen und das ist viel teurer als der Verbrenner. Und das war eben bei uns das Problem. Und das Interessante ist, auch die Subventionen gibt es erst für verkaufte Autos. Das heißt, die bekommen auch deutsche Hersteller. Tesla hat in seinen besten Jahren $240 Millionen an Subventionen von den Chinesen bekommen. Das heißt, das Gejammer, dass die chinesische Autoindustrie subventioniert ist, stimmt insofern nicht, als dass auch jedes deutsche oder französische oder japanische Autos am Ende diese Subvention bekommt.
Ja, also wenn man so über Stahl noch reden würde, der dann da mit reinfließt und die
ja, den Stahl den kann
Strom
ich ja
in, und so weiter.
Den Stahl und den Strom, ich zahle für den Stahl und den Strom das gleiche in China wie mein chinesischer Konkurrent.
Ja, wenn ich es natürlich dann nach Europa exportieren kann, ne? Aber da haben wir ja diese Struktur, dass wir hier auch unsere eigenen Autos herstellen und die dann hier.
Nee, ich rede jetzt mal von den Subventionen im chinesischen Markt. Also da, es liegt nicht.
Chancengleichheit quasi.
Ja, es liegt nicht an den Subventionen, dass wir in Schwierigkeiten geraten sind, sondern es liegt an der Innovationskraft. Das muss man sich einfach mal eingestehen. Ja, da wird mir viel zu viel über Subventionen geredet. Das ist auch nicht so, dass da Trabis rumfahren, die subventioniert werden. Und in dem Moment, wo sie die Subventionen wegfallen, kauft die keiner mehr. Sondern das sind wirklich internationale wettbewerbsfähige Autos, die im Zweifel besser sind als unsere. Das müssen wir einfach mal akzeptieren. Was wir dann im europäischen Markt machen, wie wir uns da schützen oder welche Regeln wir da aufstellen, das haben wir ja eben schon besprochen, das steht auf einem anderen Blatt. Tatsächlich ist das wichtigste Learning, dass wir systematisch und konsequent unseren Wettbewerber China unterschätzt haben, weil wir uns mit den Schwächen Chinas mehr beschäftigt haben als mit den Stärken.
Ja, und eine der Stärken sind ja diese Innovationszyklen, die ja teilweise unter einem Jahr liegen, während wir, ich weiß nicht, bei VW habe ich immer was von 6 Jahren gelesen. Ja. Also das ist ja irre vom Unterschied her. Ne?
Das schaffen sie jetzt bei VW in Hefei auch. Also da haben sie wirklich auch aufgeholt und haben auch wirklich harte Arbeit hinter sich und haben das auch in einer für VW relativ hohen Geschwindigkeit hingekriegt. Wir wissen aber trotzdem nicht, ob es reicht. Das wissen wir erst, wenn die Autos in den Showrooms stehen und wenn wir sehen, wie sie sich verkaufen.
Ja, aber gut, das Wichtige ist ja dann im Grunde, dass man einerseits das in China so aufsetzen kann, dass es dem Markt gerecht ist und daraus dann vielleicht auch etwas für Europa lernt, ne? Und damit vielleicht auch so viel wie möglich rettet.
Das erste Learning ist natürlich, dass das traditionelle Geschäftsmodell mit den Margen, die wir haben, und mit den Verkaufsformen, die wir haben, ist kaputt. Das wird auch nie wiederkommen. Also, dass man sagt, man hat eben über 10% Marge, bei Porsche dann sogar 20%, das ist vorbei. Und auch dieses System, dass man im Grunde ein nacktes Auto kauft, wo man froh sein kann, wenn ein Lenkrad drin ist und dann für alles, was man extra haben will, bezahlen muss und da exorbitante Summen entstehen, das ist eben, ich glaube, ein für alle Mal vorbei. Das wird auch nie wiederkommen. Und eben auch nicht, dass man das Innovationstempo und die Innovationsrichtung bestimmen kann. Das war ja jahrzehntelang so, dass die Deutschen das konnten. Die konnten ja entscheiden, naja, die Innovation geben wir jetzt schon in die Modellreihe, die andere heben wir uns noch auf. Diese Zeiten sind vorbei. Wir laufen jetzt nicht mehr vorne weg. Wir sind nicht mehr die Trendsetter. Da bin ich auch skeptisch, dass das nochmal wiederkommt.
Im Grunde heißt es aber auch, dass diese alte Managerriege, die das damals alles so befördert hat, im Grunde gar nicht fit sein kann für die Gegenwart.
Naja, was heißt alte Managerriege? Also es war ja nicht so, dass die Automanager stur weitergemacht haben und der Rest von Deutschland hat gerufen, Achtung, da passiert was. Da müssen sich ja alle an die eigene Nase fassen, die Journalisten, die Politiker, die Manager in Deutschland. Und dann muss man auch sehen, dass es für Firmen wie Audi ja sehr, sehr lange unverschämt gut lief in China. Es ist ja nicht so gewesen, dass die nichts verdient hätten und so vor sich hin geträumt haben, sondern die haben ja Verkaufssteigerungen gehabt, die haben sie sich gar nicht erträumen können. Und aus dieser Gemengelage ist das entstanden. Jetzt zu sagen, das war nur die alte Riege von irgendwelchen Automanagern, ist schwierig. Natürlich gibt's Fälle wie Herr Blume, der hat jetzt ausgerechnet bei dem Vater der Elektroautoindustrie in China promoviert, vor was, 15 Jahren oder so. Da hätte man sich natürlich wünschen können, dass da irgendwas von hängen geblieben wäre und dass er da dann auch mal in Deutschland gesagt hätte, Freunde, passt mal auf, ja. Also Herr Blume, der Porsche und jetzige VW-Chef, das wird ja jetzt wieder getrennt. Ja, also da wundert man sich natürlich schon. Aber man muss es schon sagen, es war ein gesellschaftlicher Konsens in Deutschland, dass der Chinese allenfalls klauen kann, aber auf keinen Fall innovativ ist.
Und im Grunde ist ja das, was du uns jetzt geschildert hast, ein sehr guter Hinweis darauf, dass das am Ende nicht nur fürs Automobil gelten wird, ne, sondern auch für alle anderen Dinge, die wir so produzieren.
Eben, und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell Frühwarnsysteme entwickeln. Wir müssen schauen, was erfinden die Chinesen noch alles? In welchen Bereichen holen sie auf? Wo müssen wir aufpassen? Wo müssen wir uns auf neue Wettbewerber einstellen? Damit uns das möglichst nicht auch noch in anderen Industrien passiert. In dem Maschinenbau sind auch schon die ersten Alarmzeichen sichtbar. Bei Solar-Windenergie haben wir eh schon verloren. Bei den Atomkraftwerken sind wir ausgestiegen. Da führen inzwischen die Chinesen, manche Spezialisten sagen, sie sind 10 Jahre weiter als die besten westlichen Atomkraftwerke. Also da gibt es sehr viele Bereiche. Wir reden jetzt über konventionelle Autos. Die Chinesen haben schon autonom fliegende Personendrohnen mit Alltagsbetriebslizenz von einer Firma namens Yihang. Das heißt, da sitzen zwei Menschen drin und kein Pilot und die werden in einer Drohne über eine Strecke von 30 bis 40 Kilometern geflogen. Die Chinesen haben eine ganz neue Industrie erfunden, die Low Altitude Economy, also die niedrig Höhenwirtschaft. Da dreht sich das letzte Kapitel des Buches drum. Da ist es so, dass im vergangenen Jahr schon 2,4 Millionen Pakete China kommerziell mit Drohnen transportiert wurden. Da geht es darum, dass man Medikamente mit Drohnen transportiert, dass man Feuer löscht mit Drohnen in hohen Stockwerken. Es hat ja gerade dieses verheerende Feuer gegeben in Hongkong. Also das sind alles Entwicklungen, die wir nicht auf dem Schirm haben und die ich in diesem Buch dann einfach mal aufgeschrieben habe. Und selbst ich, der 30 Jahre in China lebt, stand zum Teil da und dachte mir, wieso weiß ich das nicht? Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Da müssen wir endlich aufwachen, sonst geraten wir in große Schwierigkeiten. Und wir tun ja auch so, und das ist auch eine Erkenntnis des Buches, dass da jetzt irgendwelche Autohersteller, die es vor 5 Jahren noch nicht gab, dann irgendwie aus dem Nichts kommen und wir so ein bisschen das Gefühl haben, naja, vielleicht ist das auch ein Strohfeuer. Tatsächlich ist es so, dass die meisten dieser erfolgreichen Hersteller oder viele von denen eine 30-jährige Leidensgeschichte hinter sich haben. Also die schon 30 Jahre Try and Error machen, bis sie jetzt da angekommen sind, wo sie heute stehen. Das gilt für Chery, das gilt für Geely. Chery ist ein chinesischer Autohersteller, der im vergangenen Jahr schon 1,4 Millionen Autos exportiert hat. Chery ist ein Autohersteller, der die Plattform für den Land Rover baut. Der Land Rover gehört inzwischen Indien zusammen mit Jaguar. Die kriegen das selber nicht hin, also bauen sie die Plattform für die Inder. Gleichzeitig kommen sie mit einem Auto raus auf einer ähnlichen Plattform, das jetzt seit 4 Wochen in Zentraleuropa zu kaufen ist. Sie haben angefangen in Wien, haben sie das Auto vorgestellt. Da kriegt man einen ausgewachsenen Land Rover für 6.000, 7.000, 38.000 Euro.
Eine der Stärken des Buches, die ich so, wo ich am Anfang eher so ein bisschen skeptisch war, du hast eingebaut, wie quasi auch deine Fahrerfahrung und dein Erleben dieser Autos ist. Und das nimmt einem so ein bisschen auch dieses Gefühl weg, naja, aber unsere Kurvenlage ist doch noch besser und so weiter, ne? Wo man dann auch so an deinem Erleben quasi schon spürt, nee, das ist jetzt auf einem Niveau, da kann man nicht mehr groß rumdiskutieren, sondern da geht es jetzt wirklich drum, wer behält da am Ende noch die Oberhand. Ja, vor allem, wenn man das auch noch mal so ein paar Jahre in die Zukunft denkt auch. Ne?
Also ich gebe ja auch gerne, ich habe die Autos ja testgefahren und gebe gerne zu, dass vielleicht ein hochspezialisierter Autotester dann noch ein paar Unterschiede feststellt, die ich als Laie gar nicht merke. Nur wenn ich dann Preise habe von 110 oder 120.000 Euro für einen EQE und zahle für einen BYD Han unter 40.000 Euro, dann sind solche Fragen auch zweitrangig, finde ich, aus Kundensicht gesehen. Wenn das Auto dann noch einen Tick besser ist, na gut. Aber wir haben ja dann auch zwischendurch gesagt, na ja, der Fahrspaß der Autos ist nicht so groß. Also dem kann man auch nicht mehr zustimmen, was natürlich auch daran liegt, dass zum Beispiel BYD dann dieses Blade-Battery-System haben. Das heißt, die haben die Batterien in die Karosserie mit integriert. Die Batterie liegt sehr flach unten im Auto. Das heißt, das hat damit eine gute Straßenlage. Wenn man dann einen E-Automotor hat, der sowieso schnell beschleunigt und dann eben in unter 4 Sekunden oder unter 3 Sekunden sogar von 0 auf 100 kommt. Und wenn man dann noch ein anständiges Fahrwerk einbaut und ein paar gute Bremsen, dann kann man sich sehr schnell vorstellen, dass das Spaß macht, damit über einen Alpenpass zu fahren. Auch da müssen wir einfach realistisch bleiben. Kann man immer noch sagen, ja, mit einem Porsche 911 GT oder was immer, ja, ist vielleicht sicherlich noch ein Tick besser. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis darf man nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
So, das sind jetzt irgendwie alles keine so guten Aussichten, aber vielleicht...
Naja, in dem Moment, glaube ich, wo man die Lage realistisch einschätzt, werden die Aussichten schon besser, weil man dann erst in der Lage ist, entsprechende Strategien zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, dass das Buch so wichtig ist, weil man in dem Buch eben am Ende eine dann doch realistische Einschätzung der Situation bekommt. Was mir jetzt noch fehlt in Deutschland, ist im Grunde, müssten jetzt Staat und Autoindustrie sich nicht mal zu einem Gipfel treffen und dann überlegen, was man macht, sondern es müsste jetzt eigentlich Alarmstufe rot sein und alle müssten sich zusammensetzen und sagen, was machen wir? Es ist eine Notsituation, die Zukunft Deutschlands betrifft. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man fragt, was kann man machen, dann wäre das der nächste Schritt. dass man wirklich sagt, man bündelt alle Kräfte. Es ist egal, ob man VW, BMW oder Mercedes heißt oder VW. Wir müssen unsere Kräfte jetzt bündeln, weil es geht um die Zukunft Deutschlands. Und da geht es nicht nur um Wirtschaft, wie manche vermuten, und es geht auch nicht nur um Autos. Denn nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, spielen wir in dieser neuen multipolaren Welt, in der der globale Süden immer wichtiger wird, auch eine Rolle, wenn die Werte dieser multipolaren Weltordnung ausgehandelt werden. Wenn wir wirtschaftlich keine Rolle spielen, wird uns niemand an den Tisch bitten. Früher hat uns der Tisch gehört, da waren die Europäer Kolonialmächte, dann waren die Amerikaner am Zug. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Das heißt, auch wem unsere Werte wichtig sind, gerade im Unterschied zu China, die ja andere Werte haben, die wir zum Teil nicht teilen, der muss also dreimal dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei dieser Entwicklung. Und da sehe ich noch nicht den Ruck, der eigentlich jetzt durch Deutschland gehen müsste.
Ja, oder vielleicht auch durch Europa, ne? Weil ja, Deutschland natürlich alleine fehlt ja auch
selbstverständlich
die Skalierung.
Aber
ne?
Ich bin ja bescheiden, mir würde mal schon mal ein Ruck in Deutschland schon mal reichen. Und wo man vielleicht auch mal wieder voranmarschiert und dann anderen Ländern sagen kann, guck mal, das haben wir jetzt gut hingekriegt, wollt ihr nicht mitmachen. Ja, statt zu sagen, solange ihr nichts macht, machen wir auch nichts. Das ist natürlich keine nachhaltige Strategie.
Ich würde etwas mehr auf Europa beharren, weil du hast ja auch das Thema Rohstoffe mit angesprochen. Also es ist ja nicht nur so, dass China oder dass man in China gesagt hat, okay, wir machen jetzt die Sache da mit den Elektroautos und wir befördern jene und diese Industrie und gehen da recht zielstrebig voran, sondern man hat das ja durchaus etwas ganzheitlicher gedacht, wenn ich den Begriff mal nutzen kann, und gesagt, ja, wir brauchen ja auch die Rohstoffe dafür, wo kriegen wir die denn her, und hat das dann auch ganz zielstrebig entwickelt, da die Lieferketten aufzubauen, ne?
Wir haben gedacht, das ist einfach Supply, also das können wir uns einfach zukaufen, und haben dann unterschätzt, dass die Chinesen über mehr als 20 Jahre hinweg sich sukzessive da ein Monopol aufgebaut haben. Und wir jetzt in dieser Frage vom Goodwill der Chinesen abhängen. Das heißt, selbst wenn wir bessere und billigere Autos bauen als die Chinesen, haben wir immer noch das Problem, dass wir auf die seltenen Erden der Chinesen angewiesen sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 6.000 Tonnen im Jahr brauchen wir allein in Deutschland. So, und die kriegen wir dann natürlich nicht über Kreislaufwirtschaft hin. Also dadurch, dass wir alte Handys einsammeln und die Rohstoffe daraus wieder verwenden. Das funktioniert, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Auch das ein Thema, wo man sagen muss, da kann man jetzt nicht schreien, oh, die bösen Chinesen haben ein Monopol, sondern da muss man auch erstmal sagen, wir haben es verschlafen. Wir hätten die Chance gehabt, mitzubieten. Wir hätten die gleiche Chance gehabt, wie die Chinesen weltweit die seltenen Erden aufzukaufen. Aber wir haben halt gedacht, Verbrenner forever, und dann braucht man nicht so viele seltene Erden.
Aber vielleicht gar nicht mal so sehr das, was du ja sehr schön beschrieben hast, ist ja, dass auch, also die seltenen Erden hängen ja auch mit einer gewissen, sage ich mal, da muss man sich die Hände schmutzig machen. Also man muss das ja nicht so betreiben wie China oder was heißt wie die chinesischen Unternehmen, sondern man kann das ja auch mit anderen Standards betreiben, aber es gehört halt eine gewisse Umweltausbeutung zu der Sache an sich, ne? Und da wäre halt dann schon die Frage, ob man in Deutschland nicht von diesem hohen Rost runtersteigen muss und sagen muss, naja, okay, da müssen wir dann halt doch mal ran, auch wenn uns das nicht gefällt, was damit verbunden ist.
Ja, und man kann ja da auch einen Mittelweg finden. Man kann ja die Standards anheben und dann noch, ja, das ist ja am Ende dann auch eine Frage des Preises. Wenn das Auto dann ein bisschen mehr kostet und dafür die Standards höher sind, wäre das ja auch etwas, was wahrscheinlich auch nicht die meisten, aber viele Kunden akzeptieren würden. Aber das Problem ist ja noch viel komplexer. Wir haben ja seltene Erden in Europa, aber wir haben im Grunde zwei Engpässe. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, ist das Umweltthema. Die in der Nähe der seltenen Erden wohnen, wollen nicht, dass man die da ausgräbt. Und zweitens haben wir auch die Technologie nicht, die seltenen Erden zu verarbeiten. Auch das ist etwas, was die Chinesen entwickelt haben. Es reicht ja nicht, die seltenen Erden zu gewinnen, sondern muss sie auch veredeln, verarbeiten. Auch da haben wir einen großen Nachholbedarf.
Also die Aufgaben, vor denen wir da stehen, sind, ja, komplex ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Also das erfordert uns jetzt schon eine komplett neue, ja, wir müssen uns auf eine neue Welt einlassen, ne?
Ja, im Grunde schon. Ja. Also wir müssen vor allem, ich glaube, der große Fehler, den wir gemacht haben, ist, unsere Wettbewerber zu unterschätzen. Und zu sagen, na ja, das ist ein kommunistisches Land, das funktioniert eh nicht, müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Das war halt zu einfach. Und wir müssen unsere Wettbewerber ernst nehmen, wir müssen uns mehr mit China beschäftigen. Und wahrscheinlich werden wir auch dem Satz folgen müssen, if you can't beat them, join them. Das heißt, wir werden noch viel mehr als bisher mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten. Da muss man auch nochmal überlegen, was haben wir zu bieten. Wir haben natürlich in Europa sehr, sehr gutes Vertriebs-Know-how. Ja, also da kann man noch mitarbeiten und sagen, pass mal auf, ihr helft uns in China Autos zu bauen, wir helfen euch dann Autos in Europa zu verkaufen. Ja, nicht umsonst wurde Mediamarkt Saturn gerade von Chinesen übernommen. Die haben ja Saturn nicht übernommen wegen der schönen Produkte, die werden ja eh alle in China hergestellt, sondern wegen dieses sehr effizienten Vertriebsnetz, wegen der Erfahrungen beim Marketing und so weiter und so fort. Also in die Richtung muss man sicherlich weiterdenken. Chery und Renault haben sich zum Beispiel zusammengetan und bauen jetzt Autos für Mercedes. Ja, also ich glaube, dass die Zeiten der Konfrontation vorbei sind, sondern dass man mehr denn je über Kooperation nachdenken muss.
Und das in Zeiten, die politisch so schwierig sind.
Das ist so, ja. Auf der anderen Seite können wir diese Zeiten nicht ändern. Es gab lange Zeit, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte. Jetzt sind die Zeiten halt vorbei. Jetzt will die Mehrheit selber bestimmen. Das entspricht eigentlich unserem Wertekern. Ja, das ist eigentlich, dass die Mehrheit bestimmt, ist etwas, was Europa ausmacht. Da können wir jetzt nicht sagen, ja, für Europa ist das gut, aber für die Welt nicht, sondern da müssen wir im Grunde uns mit den aufsteigenden Gruppen, mit der Mehrheit zusammentun und Koalitionen bilden. Eines dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind als Europa leider nicht so wichtig, wie wir uns das wünschen. Ich sage immer, Europa ist für die Welt so wichtig wie die FDP oder die Grünen für die deutsche Politik. Das heißt, wenn man sich geschickt anstellt und einen Partner findet, kann man viel erreichen. Wenn man ungeschickt ist und dickköpfig, dann fliegt man aus der Kurve und steht alleine am Rand. Das ist eine Lektion, die Europa dringend lernen muss, wenn sie in dieser neuen Weltordnung bestehen möchte.
Also da würde ich zum Schluss noch mal eine Sache reinbringen wollen. Also mir ist schon aufgefallen, dass in Deutschland diese Debatten halt auch immer so geführt werden, dass dann der Gegenüber mit gleich mit beleidigt wird. Ja? Und man stellt quasi ein Problem fest und dann wird da geschimpft wie so ein Rohrspatz und man geht erstmal auf die andere Seite los, statt sich überhaupt erstmal zu überlegen, wie man mit der Sache jetzt umgeht und dann auch sehr zielstrebig dann halt eine eigene Strategie verfolgt. Und es fehlt ja bis heute im Grunde in Deutschland, aber auch in Europa ein Framework, wie man mit China umgehen kann, wie man zusammenarbeiten kann, ohne gleich alle Brücken abzubrechen. Ne? Also das ist halt auch ein Problem.
Das ist auch das Thema hohes Ross am Ende. Da müssen wir halt runter. Ja, wir hatten Zeiten, in denen wir bestimmen konnten, wie die Welt aussieht. Ja, und das war nicht nur die Kolonialzeit, sondern später, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren es dann eher die Amerikaner. Aber die Zeiten sind halt vorbei.
Wie geht's denn dir persönlich? Begegnet man dir noch freundlich oder?
Total. Die Deutschen haben nach wie vor einen exzellenten Ruf. Also es ist jetzt nie, die chinesische Autoindustrie ist nicht entstanden, um den Deutschen eins auszuwischen. Sie wollen selber wieder hochkommen. Sie gucken auf sich selber, auf ihre eigene Vergangenheit, ihre Niederlage und wollen dahin, wo sie mal waren. Sie wollen den Deutschen nichts beweisen. Das denken wir immer, aber das ist nicht so. Deutsche Ingenieure haben noch immer einen exzellenten Ruf. Europäer generell sind in China sehr willkommen. Und die chinesische Politik will angesichts der Entwicklung in den USA auch eher mehr mit Europa zusammenarbeiten. Nur wir sagen halt, na, wir waren jetzt von Russland, vom russischen Gas abhängig, das war sehr schwierig, wir wollen jetzt nicht noch abhängiger von China werden. Nur das ist natürlich ein frommer Wunsch, denn fast alles, was wir kaufen in Deutschland, ist in China hergestellt oder in Asien. Und dass es in Asien hergestellt wird, hat dazu geführt, dass diese Produkte eine unfassbar gute Mischung aus Preis und Qualität haben. So, und da sind wir halt jetzt in einer doch schwierigen Situation, dass wir einerseits das Gefühl haben, wir müssen uns von China entkoppeln oder wir müssen das Risiko China minimieren. Andererseits merken wir relativ schnell, dass das eigentlich nur auf Kosten unserer Wirtschaftskraft geht. Nur die schwächelt ja sowieso schon. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz.
Das Buch heißt Der Autoschock, wie China uns abhängen konnte und was das für unsere Zukunft bedeutet, hat dann so einen schönen Sticker, ein Blick hinter die Kulissen der chinesischen Innovationskraft. Also auch wenn das Buch sich auf Autos bezieht, es geht dann doch um etwas mehr. Frank Sieren, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, und man kann das Buch auch hören, wenn man nicht gerne liest.
Das ist noch ein Audiobook gibt es also
selber,
auch.
Stimmt. Ich habe es auch selber eingesprochen. Das war viel Arbeit. Also wenn man nicht gerne liest, sondern das lieber beim Autofahren hört, kann man es auch so runterladen. Vielen Dank.
Und vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles Weitere. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.